sehr unterschiedlichen Forschungsgegenstände, die hier durch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler repräsentiert sind, machen es notwendig, dass wir von Thema zu Thema manchmal hüpfen. Und wenn ich jetzt Herrn Professor Ahlheim anspreche, dann sprechen wir wiederum ein ganz neues Thema an. Sein Arbeitsplatz ist in Essen und wenn ich mich nicht irre, Herr Ahlheim, im sogenannten Segerothviertel, über das Sie vielleicht uns etwas sagen sollten. Gleichzeitig aber hat Essen eine der schönsten erhaltenen Synagogen. Und Professor Ahlheim wird uns sicherlich etwas sagen, wie ich ihn kenne, über seine Antisemitismusforschung unter jüngeren Deutschen.
Die Dramaturgie dieser Tagung bringt es mit sich, dass Wiederholungen unvermeidlich sind. Ich bitte also die Teilnehmer des gestrigen Tages um eine gewisse Nachsicht. Die Tagung hat eigentlich immer zwei Fragestellungen verfolgt. Sie fragt, und das ist heute ja angesprochen worden, schon nach der Nutzung des AEDES-Archivs. Und sie fragt in ihrem Hauptthema nach der Funktion, der Rolle des Jiddischen, der jiddischen Sprache und Kultur in der Mitte Europas. Und ich will zunächst Ihre Anregung aufnehmen, auf unsere Studien zurückkommen und mit einer gewissen Dramatisierung diese erste Frage nach der Rolle und Funktion und Bedeutung des Jiddischen in der Mitte Europas beantworten, mit einer Dramatisierung, die gleichwohl empirisch gut begründbar ist. Wenn man die verschiedensten empirischen Vorurteilsstudien der letzten Jahre heranzieht, dann ergibt sich für Deutschland, aber auch für Westeuropa, da liegen hinreichend Zahlen über die Jahre vor, ein dramatischer Befund, den man so zusammenfassen kann, die Integrationsfähigkeit der Gesellschaften nimmt aus verschiedenen Gründen ab und die Aversion und der Kampf gegen fremde Gruppen und andere Gruppen nimmt in den europäischen, westeuropäischen Gesellschaften vor allem, da weiß man es genau, zu. Also Fremdenfeindlichkeit ist zum Beispiel in Deutschland kein Problem der Rechtsextremen, sondern ein Problem, auch das ist empirisch begründbar, der Mitte der Gesellschaft. Und das macht den Rechtsextremen wird die Agitation leicht gemacht, weil sie sich dieser Stimmung in der Mitte der Gesellschaft bedienen können. Ich selber will aber auf einen anderen Aspekt hinweisen, der, mit dem man ganz einfach und relativ plausibel und schnell begründen kann, die Bedeutung des Jiddischen, wobei ich den Aspekt des Kulturellen und des Erinnerns vor allem in den Vordergrund stelle, deutlich macht. Wir haben eine Studie durchgeführt und wir sind gerade dabei, die zu aktualisieren. Die unter Studierenden, die sich mit dem, was wir Schlussstrichmentalität in Deutschland genannt haben, auseinandersetzt und danach fragt. Und wir haben auch verschiedene politische und vorurteilsvolle Einstellungen untersucht und wir haben, was das Problem des Antisemitismus, der in Westeuropa ja inzwischen wieder, immer noch, möglicherweise in einer modernisierten, moderaten Form virulent ist, das hat die EU-Studie vor 2 Jahren gezeigt, um deren Veröffentlichung, Sie wissen, dass es sicher jetzt ja ziemlich viel Gerangel gegeben hat. Wir haben eine bestimmte Form des sekundären Antisemitismus, so nennt man das in der Forschung meistens, festgestellt, unter Intellektuellen und Studierenden, und dieser Befund ist gravierend. Wir haben nämlich herausgefunden, ich sage zunächst mal das Positive, ich mache es relativ kurz, dass die klassischen, die traditionellen antijüdischen Vorurteile abgenommen haben. Also da hat sich eine klimatische Veränderung vollzogen, da hat sich auch sowas wie Political Correctness durchgesetzt, auch in den Köpfen. Dass aber eine bestimmte Form des Antisemitismus, die sich an der Vergangenheit, am Holocaust, an der Schuldfrage und dem Erinnern an die Schuldfrage, deswegen zusammen mit der Schlussstrichmentalität festmacht, dass die weit verbreitet ist in der Bevölkerung weiter als unter Studierenden und zukünftigen Akademikern. Aber auch dort kann man davon ausgehen, dass 20% der akademischen Jugend dieser neuen Form des Antisemitismus anhängen. Ich sage Ihnen mal ganz kurz, was da gefragt wurde und auf welche Fragen dann ungefähr 20% der Studierenden sagen, ja, das finden wir richtig und das ist so. 17% der Studierenden meinen, viele Juden versuchten, aus der Vergangenheit des Dritten Reiches heute ihren Vorteil zu ziehen und die Deutschen dafür zahlen zu lassen. und 20% unterstellen den Juden, sie verstünden ganz gut, das schlechte Gewissen der Deutschen auszunutzen. Sie sehen, dass diese Form des modernen, sekundären Antisemitismus unmittelbar zu tun hat mit dem Holocaust und der deutschen Schuldfrage und dem Versuch der Deutschen, wieder Normalität zu erlangen. Das hängt klimatisch, was das gesellschaftliche Klima angeht, zusammen. Und wir haben das zusammengebracht, und das ist empirisch bedeutsam, weil es da einen engen Zusammenhang gibt, mit einer anderen Frage. Wir haben nämlich die Studierenden auch gefragt, ob sie sowas wie einen gesunden, wir haben es in Gänsefüßchen geschrieben, Nationalismus auch für die Deutschen fordern und für richtig halten. Und im Gegensatz zu früheren Untersuchungen gibt es da eine ganz gravierende Veränderung. Mehr als 2/3 der Studierenden sagen ja. Untersuchungen, die vor 15 Jahren durchgeführt wurden, da hätten vielleicht 20-25%, die waren unterschiedlich. Also das ist eine ganz gravierende Veränderung, die ist uns sehr aufgefallen, die hat uns auch überrascht, weil die in den vorherigen Studien nicht so abzusehen war. Das hängt mit der neuen Berliner Republik und dem gesellschaftlichen Klima zusammen, so viel kann man sagen. Und wir haben dann gefunden, und das ist das Gravierende, dass diese Sehnsucht nach normalem, gesunden nationalen Selbstbewusstsein eng verbunden ist mit den antisemitischen Einstellungen, mit den sekundären. Also dass die Studierenden, unter den Studierenden, die sagen, wir wollen wieder ein ganz normales und ein gesundes Nationalbewusstsein, dass dort der Antisemitismus besonders stark verbreitet ist. Dieser Zusammenhang hat uns beschäftigt, den haben wir in der Diskussion unserer Studie öfter hervorgehoben und der hat immer wieder im Publikum zu Widerstand geführt. Der war irritierend, den hat kaum jemand so akzeptieren können, weil der Gedanke einer neuen nationalen Normalität eigentlich in dieser Gesellschaft ubiquitär inzwischen ist. Das ist das. Und dann ist der Hinweis, das hat aber sehr stark, jedenfalls in unserer Studie, mit Antisemitismus zu tun, der ist irritierend. Was hat das alles mit dem Jiddischen zu tun? Es ist ganz einfach, und jetzt muss ich etwas plakativ reden. Die Erinnerung an die jiddische Kultur, die Vergegenwärtigung, der Umgang mit Zeugnissen etwa der Oral History im Edes-Archiv, der ist eine Möglichkeit in der Mitte Europas und in Deutschland, sich mit Antisemitismus und neuen Formen des scheinbar gesunden Nationalismus auseinanderzusetzen und ihrem Zusammenhang, weil die jiddische Kultur in ihrer Geschichte, das ist ja heute schon mehrmals angeklungen, ein Beispiel ist für eine multikulturelle Koexistenz über die Jahrhunderte, die sich immer mit anderen Sprachen und Kulturen so oder so eingerichtet hat und der zumindest über Jahrhunderte, das ist der zweite Punkt, der Gedanke der eigenen Nation völlig fremd war, zumindest über viele Jahrhunderte, so kann man es, glaube ich, ohne Kontroversen auszulösen sagen. Und deswegen, das ist eigentlich für mich die theoretisch-historisch, wenn Sie so wollen, soziologische Begründung für die Bedeutung des Jiddischen für uns auch in Deutschland. Ich würde das ganz gern auf unsere eigene Vergangenheit beziehen. Also man darf ja nicht vergessen, auch bei so einer Tagung, wenn wir hier in Deutschland, wir Deutschen, so selbstverständlich über das Jiddische reden und auch hervorheben, was wir Großartiges möglicherweise an Kultur verlieren, dann sollten wir immer, nicht nur im Gedächtnis haben, sondern immer auch daran denken, dass die weitgehende Vernichtung des Jiddischen auch mit unserer eigenen Geschichte und mit unseren eigenen Taten zusammenhängt. Das darf man nicht auseinanderdividieren. Das darf eigentlich nicht immer so glatt gehen. Zur pädagogischen Nutzung des Edes-Archivs, ich habe gestern einiges zu gesagt. Das Spannende für mich ist, dass es ein Medium ist, das zunächst mal jenseits der Sprache, da gibt es ein paar Probleme, die ich jetzt nicht ansprechen will, für die Jugendlichen, junge Leute interessant ist. Internetnutzung, Zeitzeugen, die finden sogar, wie ich aus pädagogischen Kleinversuchen weiß, die Sprache interessant, wenn sie mal länger zuhören, die brauchen Geduld. Das ist in PISA-geplagten Zeiten nicht immer mehr im pädagogischen Alltag da. Aber die finden das interessant und vor allem gibt es eine Möglichkeit, das ist jetzt eigentlich zunächst mal meine vorletzte Bemerkung, ich muss aber dann noch doch zu Segerot was sagen, weil sie mich provoziert haben, wird es doch eine Minute länger. Also das ist ein Zugang zu der Problematik auch der deutschen Verbrechen und des Holocaust über ein Medium, das bei den Jugendlichen, gerade bei den Skeptischen, also man kann das als pädagogisches Problem nicht leugnen, auch wenn die Rechtsextremen das als Propaganda nutzen, dass man zu viel schon gehört habe und das nicht mehr hören könne, das ist ja Propaganda, aber es ist als didaktisches Problem da, weil dieses Archiv vor allem auch dann einen positiven Zugang ermöglicht, über Kultur, kulturellen Alltag, politische Kämpfe, was immer man da findet. Und das ist eigentlich der didaktisch faszinierende Ansatz. Ich habe vorgeschlagen gestern, dass wir das nutzen in und also als Beispiel verbinden könnten mit einem Projekt der Spurensuche in Essen in einem Viertel Segeroth, das als rotes Viertel galt und das auch ein Einwanderungsviertel war, wo viele polnische und russische Juden wohnten. Und es haben ja unter Tage im Ruhrgebiet nach dem Ersten Weltkrieg 4000 polnische und russische Juden gearbeitet. Und viele haben auch bei Grupp gearbeitet und viele von denen haben im Segeroth gewohnt. Und ich will auch nochmal, weil ich das wichtig finde, und da bin ich froh, dass ich jetzt der Letzte bin auf diesem Podium, nochmal darauf hinweisen, wie eng dann so eine Spurensuche und eine Arbeit, eine Einbeziehung auch des Edis-Archivs mit dem zusammenhängt, was im Holocaust passiert ist, und dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Ich habe das gestern vorgetragen, der damals beliebte NS-Oberbürgermeister Just Dilgard in Essen hat Mitte der 30er Jahre eine neue Städteplanung vorgeschlagen. Das Segeroth als heruntergekommenes Viertel, das als unhygienisch galt, das sollte völlig neu gebaut werden. Und da spielten, wie das damals üblich war, auch Klammer auf Umsiedlung, also Gänsefüße, eine Rolle. Und er hat Folgendes gesagt: die trotz asozialer Umwelt gesund geblieben. Asoziale Umwelt war also die verschiedenen Schichten, die sich da fanden. Die trotz asozialer Umwelt gesund gebliebenen, mithin gegen Großstadtverderbung in besonderem Maße Immunen, sind besonders zu fördern. Die für die Randsiedlung geeigneten entsprechend anzusetzen. Das ist alles Stadtplanung. Ja. Die nicht besserungsfähigen und die rassisch Minderwertigen abzusondern bzw. auszumerzen. Das ist das Stadtplanungsprogramm 1937 für Segeroth. Schlusssätze: die meisten Juden des Viertels wurden in den letzten Kriegsjahren, wie die Sinti und Roma auch, und kleine Tafeln erinnern immerhin inzwischen daran, vom Segeroder Nordbahnhof, dort steht jetzt genau die Universität, in der ich arbeite, in die Vernichtungslager des Ostens abtransportiert. Es wäre gut, wenn das Edis-Archiv uns hilft, auch zu begreifen, was Europa und was Deutschland an kulturellem, geistigem und politischem Leben mit der deutschen Vernichtungstat verloren hat.
Ja, schönen Dank, Herr Professor Alheim, für diese Hinweise und den Blick auf unser deutsches Problem.